Liebe Offenbartcast-Hörer, liebe Bärtiginnen und Bärtige, hier ist Lukas vom Offenbartcast und in dieser heutigen Folge gibt es ein paar kleine Tonprobleme bei Simons Tonspur. Das klingt etwas komisch, als würde er in eine Dose sprechen. Ich schwöre, er hat nicht in eine Dose gesprochen, aber leider gab es einen kleinen Treiberfehler. Wenn das für euch also zu komisch klingt, dann tut es mir in diesem Fall leid. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit einer inhaltlich natürlich genauso bärtigen Folge wie sonst auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Grüezi Simon.
Grüezi.
Ja, der Mann, dem noch quasi der Staub von der Arbeit auf den Zähnen klebt.
Ja, also im Vorgeplänkel habe ich gesagt, dass ich zwar noch den Staub in der Nase habe von der Arbeit, aber es, wenn man jetzt sagt, ah, Theologie studiert und jetzt auf dem Bau, wo wir auch den Tribut an die Bauarbeiter ja letztens abgegeben haben, könnte man ja annehmen, dass ich jetzt Bauarbeiter bin. Aber nein, ich habe in der, das ist ja nicht ganz richtig, wenn ich sage, Wohnungslosenhilfe heute gearbeitet. Heute war ich in der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten bei der Essensausgabe. Das war auch wieder ganz toll, ist aber auch total anstrengend, aber macht total viel Spaß. Wirklich, das ist die Arbeit. Also Leute, übrigens, wenn ihr Bock habt, mal in Berlin was Geiles zu machen und irgendwie Leuten wirklich zu helfen, dann kommt zur Berliner Stadtmission. Da gibt es geile Scheiße für Obdachlose und Flüchtlinge. Ja, kann man, und wirklich ohne Scheiß, wenn ihr nicht aus Berlin seid, aber denkt, ich möchte gerne mal einfach für eine Woche da mitmachen. Ja, das geht auch. Also wenn ihr Bock habt, es gibt dann nämlich Unterkunft, Essen und Logis kostenlos und dann arbeitet ihr einfach so 3-4 Tage bei uns mit und dann habt ihr auch ein bisschen Zeit in Berlin. Das könnt ihr machen, ja. Wenn ihr darauf Bock habt, dann meldet euch bei mir. Ja, hier einfach in die Kommentare schreiben, habe ich Bock drauf, erklären wir das ab. Wir brauchen immer Leute. Kommt.
Das war ja mal, boah, also schon ein schöner Block zum Anfang, danke Simon. Den Teil mit dem Bauarbeiter am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, aber das, ne, wie gesagt, du hast quasi ja noch den Staub von der Arbeit in der Nase.
Richtig.
Ja. Ach ja, super. Ja, heute ist ein bisschen Chaos. Wir können ja mal offenbaren, dass wir das heute am Donnerstag aufnehmen. Ne? Und Donnerstag ist ja der Tag, an dem der Sturm, wie wird er jetzt eigentlich genannt? Xavier.
Ach, das heißt, durch hat der schon einen Namen?
Deutschland zieht. Ja, natürlich hatte das. Ich habe heute im Büro gearbeitet, ja, das erste Mal seit Wochen. Die Kollegen haben mich schon gefragt, wer ich bin, ja, so nach dem Motto. Ich habe ja die letzten Arbeiten für meine Examensanmeldung gerade geschrieben und war sonst noch im Urlaub und Sommerlager leiten und so. Naja, jedenfalls. Ich bin da zur U-Bahn runtergegangen und sah da nur schon so eine Uhrzeit stehen. Statt in 4 Minuten stand da um 16.57 Uhr und ich gucke auf meine Uhr, es ist 17.17 Uhr. Und ich dachte, da stimmt doch was nicht. Das sieht nicht gut aus. Naja, da stand ich da und irgendwann ging das so weiter, ne? Aber ich habe gar nicht mitgekriegt, dass um uns rum ein Sturm ist. Also, da sitzen im Büro. Ich dachte immer, es ist ein bisschen lauter Wind hier im Hinterhof, ne? Aber ja, du hast gerade 2 Stunden nach Hause gebraucht.
Genau, also ich meine, gut, vom Zoologischen Garten nach Lichtenberg braucht man auch eine Weile. Aber ja, bei uns sieht es auch echt übel aus. Also S-Bahn, U-Bahn und Busse fahren nicht mehr. Da kommst du auch nicht weit. Es ist schwierig, hat mich eine Arbeitskollegin mitgenommen, aber die Stadt ist natürlich voll und überall abgebrochene Bäume und so.
Ich habe mal vorhin reingeschaut bei den Berliner S-Bahn auf dem Twitter-Kanal, wo Leute sich darüber ausgetauscht haben, ob das jetzt eigentlich so schlau ist, wenn die BVG-Fahrer einen dann aussteigen lassen, weil das Fahren mit dem Bus zu gefährlich sei. Ja? Lieber zu Fuß oder was?
ja, genau. Ne? Ich weiß auch nicht. Aber das Ding ist halt, also die Busse, die kommen auch teilweise nicht durch, einfach weil halt umgestürzte Bäume auf den Straßen liegen. Also die Buslinien sind tatsächlich auch teilweise unterbrochen.
Ja, ja.
Ja, ein bisschen wie, als würden die Barbaren zurückkommen und jetzt die Revolution.
Das ist eine super anfangen. Überleitung, Simon. Du hast genau den Nerv getroffen, auf den ich hinaus wollte.
Barbaren?
Weil wir sind ja gerade in unserem Bibellesen genau an so einer Stelle, ja, mittendrin, wo die Leute sich auf Jesus stürzen und durch das Geäst laufen. Ja, da gibt's ja keine Busse. Die rennen also mal einen halben Tag lang am See entlang, um Jesus zu treffen. Also die sind so richtig Nature, ja. Und ich finde das immer krass, wenn dann halt mal irgendwie seit 2 Stunden keine Bahn fährt und du gleich Interviews am Hauptbahnhof hast im NDR, wo sie dann sagen, ja, und sagt hier auch gar keiner, wann es weitergeht. Naja, ist halt ein Sturm draußen, du weißt halt auch keiner, wann der vorbei ist. Ja, und in unserem Bibeltext sind wir mal wieder an so einer Stelle, wo die Leute da einfach völlig drüber hinweggehen, ja. Es gibt was Wichtigeres, jetzt ist irgendwie Jesus da, mal gucken, was der Typ zu erzählen hat. Wollen wir da gleich mal reinschauen?
Jo.
Wow, ich hoffe, ihr seid auch so begeistert wie Simon. Ja, wenn ja, dann liked die Folge. Markus 6, die Verse 35 bis 38. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Ist doch geil, oder?
Ja.
Der Tag ist fast vergangen und sie sprachen: Der Tag ist fast vergangen. Ganz große Weltliteratur hier. Ne, das meistverkaufte Buch der Welt, die Bibel.
Oh ja.
Ja. Also ich würde mal sagen, die Jünger, die haben es wirklich verstanden. Die können die Zeit schätzen, ja. Jesus weist ja immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die Zeichen der Zeit dort. Sie sehen das Problem sofort. Die Stätte ist einsam. Das war ja das Ziel. Sie wollten ja an einen Ort, wo keiner ist. Ja, und jetzt sind leider alle an dem Ort, wo keiner ist. Und die Stätte bleibt einsam, weil da ist kein Haus. Da ist nichts, wo man irgendwas herkriegen kann. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und die Jünger sind einfach ganz pragmatisch drauf und stellen fest: Wenn hier nichts zu fressen ist, dann werden die Leute ungemütlich werden. Jetzt lass sie mal gehen.
Richtig. Um Bertolt Brecht zu zitieren, ne? Erst kommt das Fressen und dann die Vernunft. Okay. Jedenfalls, genau, die sitzen da. Also, muss ich schon sagen.
Darauf trinke ich eine Dose Bier von Mallorca. Ne? Boah, qualitativ, Alter, angemessen.
Das ist richtig. Hast du Malle quasi Ballermann gleich mitgebracht?
Nee, Ballermann, da war ich ja nicht.
So einer bist du, also ohne Strohhalm und krass, Eimer. Macht man das eigentlich noch da? Oder ist das schon unhip?
Okay, off-topic.
Off-topic, ja, also wie dem auch sei. Das Geil ist ja schon wieder an dieser Stelle, dass man so feststellt, Jesus, der hat offensichtlich ein paar Stunden gepredigt. Der erinnert mich dann immer so ein bisschen an die ganzen Prediger in unseren Kirchen, wo dann die Gemeindemitglieder da sitzen und nach 10 Minuten schon auf die Uhr gucken und dann die Oma.
Auf die Uhr gucken ist gut. Bei meiner letzten Predigt in unserer Gemeinde hat jemand eine Uhr hochgehalten.
What the fuck?
Oh, er hatte auch recht, aber die anderen sahen das nicht so. Deswegen war es okay. Ja,
genau.
Und, ja, schöne Anekdote.
Das stimmt, das ist eine schöne Anekdote. Genießen wir kurz die Anekdote und schweigen darüber 3 Sekunden.
Offenbart.
Also wie dem auch sei, der hat super lange gepredigt und die Leute haben sich das also offensichtlich angehört. Das heißt, es war eine gute Predigt. Es war eine relevante Predigt. Wir wissen ja nicht, worüber er gesprochen hat. Aber ja, das bedeutet auch, dass die Menschen sich gut lange darauf konzentrieren konnten. Und das ist erstmal so.
Ja, und sie gehen auch nicht von selbst, ne? Also die Jünger sagen ja, lass sie gehen. Gib ihnen eine Chance, weil die Leute nicht von selbst weggehen. Das weckt bei mir so ein bisschen Assoziationen hier, die ganze Situation irgendwie zu so modernen Veranstaltungen. Ja? Wenn du heute irgendwelche Kongresse hast und da gibt es so einen großen Guest Speaker, der jetzt Top of the House ist, ja, und da seine Rede hält. Und dann gehen die Leute so in der Mittagspause oder hier in der Abendpause, in dem Beispiel, zu den Fressbuden, ja, und dann kosten die normalen Pommes mit Mayo 9,70 Euro. So ungefähr die Situation. Okay, jetzt machen wir Pause, damit sie sich was zu essen holen können in den Höfen und Dörfern ringsum. Also jetzt nicht die Kongressbuden, aber das ist die Struktur in der Antike, ne?
Die einzige Veranstaltung in Deutschland, die mir noch so im öffentlichen Raum auffällt oder einfällt, wo die Menschen bereit sind, ja, einfach so ein Leiden so ein bisschen auf sich zu nehmen, ja, einfach gar kein Essen, kein Trinken, wahrscheinlich auch nicht auf Klo zu gehen. Das gibt es dann auch nur bei ProSieben in der Aufnahme in Köln. Wenn du da hingehst, da gibt's auch keine Chance. Da sitzt der 6 Stunden, Junge. Die machen dich fertig. Da gibt's nichts. Das ist richtig krass.
Wieso? Wann warst du denn da?
Mein Bruder Johannes vor ein paar Jahren ist in der Show aufgetreten und da war ich halt bei der Aufnahme da dabei mit Kai Pflaume, war das, weiß auch nicht. Also jedenfalls,
Das ist so die Reaktion, die man bei Kai Pflaumen hat. So, ich weiß auch nicht.
Also ich sehe noch seine geschminkte Gesicht vor mir. Er stand ja 2 Meter von mir entfernt und hat irgendwie mit uns geredet.
Du bist ja
und dachte
Hobby.
Mir so, Alter, den haben sie aber auch ganz schön überschminkt. Aber bei dem Scheinwerfer macht das doch Sinn. Jedenfalls, die Aufnahme dauerte echt lange und ich musste pissen. Ja. Und da kommst du ja nicht raus. Ja. Du sitzt halt in diesem Studio. Ja. Da gibt es nichts zu trinken, nichts zu essen, du sitzt auf so einem Hocker, weil die Leute bereit sind, für Leid auf sich zu nehmen, um eine gute Geschichte zu hören von Jesus. Der die war geil, Lukas, die war geil.
Richtig, also sie gehen freiwillig nicht weg, genau, das ist der Unterschied, ne, zu deiner ProSieben-Story.
Genau, ja? Gut, da machen die Leute das ja, die gehen ja da immer wieder hin. Ne? Also jedenfalls würde ich sagen, es ist ja so, dass mir da auch immer wieder einfällt, dass Pastoren immer wieder sagen, ja, eine Predigt, 30 Minuten, mehr können die Leute nicht hören.
Weil man darf über alles predigen, außer über 20 Minuten.
Genau. Und der Punkt ist ja...
Haha, ha, also, ja. Inhalt.
Ja, super. Da war ich gut. Ja. Schon wieder warte ich mal, also 3 Sekunden, kurze Andacht über diesen guten Witz.
Offenbart.
Da haben wir wieder 3 Sekunden rum.
Leute, wenn ihr scheiß Predigten predigt und deswegen die Leute sagen, dass es zu lange dauert, dann hört auf, eine scheiß Predigt zu halten. Danke.
Was, Simon, was genau ist denn eigentlich eine scheiß Predigt? Also ganz ehrlich, ja, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, wir haben ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen.
Was eine scheiß Predigt ist, ja, sag ich dir. Eine scheiß Predigt ist, wenn sie vollkommen irrelevanter, weichgespülter Scheiß ist, der niemals aneckt, wo alle Aussagen richtig sind, aber es halt überhaupt niemanden hinter irgendeinem Ofen hervorlockt. Niemanden ein bisschen provoziert, wo es null Zynismus und null Sarkasmus, wo es null von all dem gibt, wo alles irgendwie nett ist an so eine Predigten. Da erinnert sich keiner danach dran. Die sind nicht falsch, deswegen wird man nicht entlassen. Das ist irgendwie auch dann so, ja, weißt du, wenn man so dahin geht und sagt, brauchen wir den Typen, dann sagt man, ja, ist irgendwie nett, ist balsamig. Aber es ist halt irrelevant. Relevante Predigten bringen immer Menschen dazu, so ein bisschen in ihren Stühlen hin und her zu rutschen und zu denken, finde ich geil, finde ich kacke, irgendwas. Und das ist eine geile Predigt.
Also das Kriterium für eine gute Predigt ist Relevanz.
Boah, also, Alter. Nee, du musst Menschen damit provozieren. Das ist eine gute Predigt.
Ja, dann predige ich gerade offensichtlich sehr gut, ohne viel zu sagen. Du bist sehr agitiert.
Dann predigst mich an, Junge.
Du predigst mich an, Alter. Naja, aber ich würde da trotzdem noch ein bisschen gerne hängen bleiben, weil es ist ja immer wieder so eine Frage, ob jetzt zum Beispiel, dass die Kirchen so leer sind, ja, und sich gerade in Westeuropa das so zurückentwickelt, während gerade im Ausland, ja, gerade unter vielen Pfingstgemeinden extrem viel Wachstum ist, wo die Predigten 3,5 Stunden gehen und die Leute sagen, give me more, ja, ob das tatsächlich nur ein Phänomen ist, das nur an der Predigt liegt oder auch an anderen Dingen oder welche Rolle die Predigt dabei spielt, ja, also ist es, kann man sagen, dass es die Irrelevanz vieler Predigten ist, die die Kirchen leer stehen lässt und die Leute vom Glauben nichts erwarten lässt?
Das würde ich würde mich darauf nicht festnageln lassen, aber ich würde auf jeden Fall...
Du kriegst immer sehr gut diese Metapher vom Festnageln zu benutzen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Aber was ich schon sagen würde, ist, dass die Predigt einen riesen Teil dazu beiträgt. Also ich muss auch sagen, wenn ich weiß, wer in meiner aktuellen Gemeinde predigt, dann überlege ich sehr genau, ob ich komme oder nicht. Das ist zwar voll scheiße und ich mochte so eine Einstellung früher bei den Leuten schon nicht. So, den mag ich nicht, den mag ich, da komme ich und da komme ich nicht. Denke mir so, Junge, ist Gottesdienst. Aber es ist nun mal auch so, nach so einer vollen Woche, ja, also wenn ich halt so richtig eine Arbeitswoche hinter mir habe und einfach irgendwie platt bin und in eine Gemeinde gehe und da vorne irgendeiner mich eine halbe, dreiviertel Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde voll sabbelt mit Scheiße, die in 5 Minuten aus meinem Kopf raus ist, weil sie mich null casht, einfach weil es irgendwas ist, dann ist das eine Katastrophe. Und ich sage, die Kirchen, wo Prediger sich hinstellt und wirklich was sagt und eine Meinung hat, und der muss ja auch nicht eine Meinung haben, die deckungsgleich mit allen ist, ne, idealerweise halt nicht, dann interessiert das die Menschen und dann kannst du ja mit dem Prediger danach noch drüber sprechen oder die Gemeinde kann überhaupt danach untereinander über die Predigt reden und zwar nicht der Prediger, die gefällt mir jetzt über dich, sondern ja krass, wie kontrovers, ja. Natürlich muss eine Predigt kontrovers sein, damit überhaupt was damit passiert.
Darf ich dich noch ein bisschen provozieren?
Ja, predige mich an.
Also das, was du jetzt sagst, ja, ist immer wieder typisch Simon. Ja, du machst es mal wieder sehr, sehr extrem und ich glaube, ich verstehe dich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielen das schwerfällt, dich jetzt zu verstehen, weil es klingt halt so ein bisschen platt, ja? Nach dem einen Motto, ja, früher war ich immer und eigentlich bin ich auch heute noch der Meinung, dass man eigentlich immer zum Gottesdienst gehen soll, weil das ist der Ort, an dem uns Gott dient, ja, und dann begegnen wir ihm. Und Gott kann ja auch durch Idioten sprechen, also sogar durch schlechte Predigten sprechen, ganz egal, also er kann ja alles machen und er hat es irgendwie auch verheißen, dass er das immer wieder tun wird. Also gehen wir zum Gottesdienst. Aber, also jetzt so als erfahrener Theologe, ja, der ein Studium hinter sich gebracht hat und schon eine Menge Lebenserfahrung hat, naja, ganz ehrlich, also ich weiß ja, was eine gute Predigt ist und was nicht. Und wenn ich da schon wieder so eine Scheiße ertragen muss, das habe ich halt 5 Jahre meiner Jugend mal gemacht. Ja, und jetzt reicht's mir halt. Deswegen kann ich mich jetzt da rausziehen. Ja, so nach dem Motto, die Predigt, von der erwarte ich dann letztlich doch nichts. Und es gibt bestimmte Leute, bei denen weiß ich, dass die Predigt ein richtiges Event ist. Ja? Und ich gehe zu den Events. Ja? Was soll ich denn diese ganzen Luschen mir anhören? Ich will die richtig geilen. Und zwar nur die richtig geilen. Ich will entertained werden. Ja? So, ist das dein Verständnis von Predigt, dass du eine gute Entertainment-Aktion nee, haben willst am Sonntag? Weil es dir sonst so anstrengend ist, dafür aufzustehen.
Nee, Alter, ist gut, dass du es sagst. Nee, natürlich nicht. Also, es geht nicht ums Entertainment. Das Ding ist halt, also, da muss ich halt, glaube ich, doch ein bisschen auf den Gottesdienst das Ding ausweiten. Der Gottesdienst muss meines Erachtens schon das Dienen für Gott sein. Also, ich komme halt wegen Gott. Aber man muss sich halt auch die Frage stellen, was genau, warum komme ich jetzt wegen Gott? Warum kann ich Gott am Sonntag, Samstag oder sonst wann in der Woche nur dann begegnen, wenn ich da hingehe? An diesem Tag, warum geht es nicht zu Hause? Und diese ganze Nummer, dieser Dienen Gottes, ist für mich halt ganz stark, dass ich halt in dieser Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern bin. Und diese Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern ist nun mal auch eine Zeit, in der ich idealerweise auch mit meinen Problemen komme. Auch mit meinen Zweifeln und Sorgen und so weiter. Wenn ich da jetzt bin und etwas sich wie eine Zeitverschwendung grundsätzlich erstmal anfühlt, dann lässt mich das total unglücklich zurück. Ich merke einfach, ich habe krasse Fragen im Moment. Also bei mir persönlich, Simon, ist das so, ich habe krasse Fragen an meine theologische Ausrichtung, die sich jetzt einfach dreht. Das ist einfach so. Ich war vor 6 Jahren brutal evangelikal drauf. Fragt mich nicht, ja, warum. Weil ich vorher halt bei der Antifa war, aber wahrscheinlich so Kehrtwende immer krass. Und es dreht sich und ich werde mittlerweile wieder als liberal bezeichnet. Jesus ist auferstanden. Damit bin ich erstmal aus der liberalen Nummer raus. Aber
aber noch nicht ganz. Du musst noch sagen, dass du das auch historisch glaubst.
Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und als Spiritus rumgelatscht ist. Mit allem Löchern im Körper, die er hatte und zusätzlich noch mehr. So, jedenfalls ist das Ding, ich komme da hin und ich bin auch einfach ein bisschen durch und ich kann auf die Predigt verzichten. Ich kann im Zweifel dann nur lobpreisen oder mich nur mit Leuten in der Runde setzen und wir quatschen oder trinken uns und freuen uns aneinander und beten im Zweifel oder beten nur und betrinken uns nicht. Aber wenn halt ein Element in einem Gottesdienst einfach Grütze ist, weil es einfach irrelevant ist und darum geht es einfach, weil es einfach überhaupt keine Sau interessiert, dann ja, kann man sagen, spricht auch Gott dadurch. Aber ich würde tatsächlich sagen, eine durchgestylte Predigt, die wo so mit einem Bügeleisen über alles drüber gegangen ist, da hast du den Heiligen Geist ausgebügelt, mein Freund. Ja? Und da ist nichts mit Gottes Reden. Kannst vergessen. Eine durchgestylt perfekte Predigt ist halt scheiße und die bleibt scheiße. Und die kann auch keiner retten. Du musst auch einfach mal dich hinstellen und was zu sagen haben. Und natürlich ist es dann anzuzweifeln. Ich meine, ich habe von Freunden gehört, die sich unseren Podcast hier nicht anhören, weil sie sagen, ich bin Sexist. Im Podcast hören die irgendwie immer meinen Sexismus raus. Und ich denke mir so, ja, dann hör halt den scheiß Sexismus. Wenn das irgendwas ist, das dann irgendwas in dir bewegt, sort. Ja, ist gut. Aber wenn halt gar nichts bei dir passiert, dann braucht das doch keiner. Verstehst du nicht? Das ist halt wie so, wo ich halt auch so denke, ich lese halt keine Liebesgeschichten aus Büchern, ja, weiß ich nicht, Twilight oder so, weil das banal ist. Ja, gibt Menschen, die mögen das und so, das ist auch irgendwie schön, aber ich habe noch von keiner Frau gehört, die Twilight gelesen hat, ja, und deswegen ihre Einstellung zu ihrem Freund, zu ihrem Mann oder zu irgendwas Liebesleben, ja, irgendwie geändert hätte. Aber der Punkt ist, wenn Sachen egal sind, dann sind sie egal. Und dann ist es Geldverschwendung, Materialverschwendung, Zeitverschwendung. Das geht einfach da nicht in meine Welt rein. Da bin ich auch ganz europäisch, da bin ich furchtbar westlich. Also es muss einen Sinn ergeben, das stimmt. Aber das Ding ist halt, und das müssen wir uns doch mal auch ernsthaft sagen, ganz viele Menschen haben auch einfach nicht unendlich viel Zeit, um sich zu entwickeln mit Menschen zusammen. Und die Zeit kann man auch sinnvoll einsetzen. Deswegen möchte ich auch immer wieder Leute dazu ermutigen, zu sagen, boah, wenn ihr in eurer Gemeinde nicht zufrieden seid, überlegt euch, ob ihr eventuell einfach eure Gemeinde verlasst, aber bleibt nicht alleine, sondern trifft euch an anderen Christen und tut Dinge zusammen und seid als Christen unterwegs, geht nach Polen wandern. Ja. So, da muss was passieren, verstehst du? Am Ende musst du da sitzen und dir denken, wie krass, preis den Herrn, verdammt, ist ja geil so. Und wenn du nie dieses Gefühl hast, das ist furchtbar. Deswegen muss einfach auch sich im Zweifel einer hinstellen und dich provozieren nicht weil das entertaint, sondern weil das dich bewegt. Das muss dich was angehen lassen. So. Muss dir ein Gefühl einfach tatsächlich hervorrufen, da bin ich ganz schleiermachermäßig. Dein Gefühl ist nun mal auch eine Antenne für den Heiligen Geist. Und wenn das nicht angesprochen wird, dann ist das eine Bügeleisenpredigt.
So. Also, Simon, wenn du ein bisschen bekannter wärst, ne, dann würde jetzt am Dienstagmorgen sofort so ein Artikel bei der Idee auftauchen, ja, über die letzten 6 Minuten. Simon Mallo, der Predigt-Rant. Ja. Ja, voll einmal über die Predigten abgelästert und einmal vom Leder gezogen. Ja, schön. Ich finde, da muss man differenzieren. Das hast du von mir erwartet.
Ja, danke.
Ja. Du weißt so, ich habe immer noch ein bisschen, ich schätze deine Radikalität sehr, ja, und ich habe auch viel davon gelernt. Manchmal tut's mir aber ein bisschen weh, wenn du sagst, dann sollen die Leute ihre Gemeinden halt verlassen und so. Ich finde, als letzter Schritt, okay, ja, ist auch gut. Aber vorher kann ja noch eine ganze Menge passieren, ja, und einfach nur sagen, der da vorne redet nicht geil, da ist ja noch ein bisschen Potenzial, ja. Also zum einen kann man mit dem mal darüber reden, zum anderen kann man viele Möglichkeiten nutzen, auch den Pfarrer mal zu unterstützen oder die Pfarrerin und überhaupt mal ins Gespräch kommen. Ja, das machst du ja auch. Du bist ja eben nicht der Typ, der einfach nur nicht mehr hingeht. Ja. Ja, du fällst ja gerade den Leuten dadurch auf, dass du ihnen auf den Füßen drauf ja geradezu rumspringst. Ja, du trittst ihnen nicht nur auf den Fuß, also, ey, deine Predigt ist scheiße, du kannst das doch hoffentlich besser. Ja, also, ne, dieses eine Potenzial möchte ich einmal festhalten. Und ich glaube, eine Gemeinde zu verlassen, weil die Predigten nicht gut sind, also es gibt auch immer noch die Möglichkeit, selber zu predigen, andere Leute zu fördern. Es gibt in der Gemeinde noch viel mehr Gründe, in der Gemeinde zu sein, als nur sich die Predigt anzuhören. Und ganz ehrlich, ich gehe häufig auch mir Predigten anhören auf dem Podcast. Ja, dadurch bin ich zum Podcasten gekommen, weil ich manchmal auch einfach richtig inspirierende Predigten brauche. Und ich kenne einige Prediger, da sind viele dabei, die halt gut predigen, aber halt nicht inspirierend. Und ich würde vielleicht sagen, das ist vielleicht das, was du mit relevant meinst. Ja, also die erzählen dir die wahren Sachen und nicht nur immer so abgebügelt nach dem Motto, dass sie keine Fehler mehr machen oder so. Aber die haben das nicht drauf, die haben, keine Ahnung, vielleicht nicht die Gabe oder erwischen selten so einen vollmächtigen Moment, wie Jesus die offensichtlich ständig hatte, ja, in dem das mich so anspricht, dass ich denke, ja, jetzt merke ich aber auch, dass es relevant ist. Jetzt höre ich nicht nur richtig viel Wahrheit und lese 10 Bibelverweise, die alle richtig ausgelegt sind, sondern jetzt merke ich, dass du im Auftrag Gottes mit mir redest und dass mich das berührt. Ich glaube, dass kein Mensch das in der Hand hat, aber dass man einen gewissen Teil, und dazu haben wir jetzt, wenn wir uns als Prediger darüber austauschen, ne, haben wir einen Auftrag. Da kann man ja handwerklich einfach viel lernen, weil ich kann natürlich total erfüllt vom Heiligen Geist sein und aber über etwas völlig Ungeistliches reden, ja. Wenn ich jetzt irgendwie eine Kochsendung moderieren würde, ja, dann kann ich der geistigste Mensch der Welt sein, aber dadurch, dass ich erkläre, wie man ein Hühnchen anbrät, wird ja keiner sagen, Halleluja, Jesus hat zu mir gesprochen. Weil der Inhalt ja völlig falsch ist. Da kann man erstmal fragen, geht die Predigt eigentlich um Jesus? Ja, geht es überhaupt um Gott? Und da gibt's natürlich inhaltliche Kriterien und dann geht's auch um die Art, wie ist das gemacht? Ich frage mich bei jeder Predigt immer wieder, was steht in diesem Bibeltext, was den Leuten was Neues sagt oder was bringt. Was meistens bedeutet, was bringt mir das überhaupt Neues? Was sagt mir das? Und dann, wenn ich merke, ich bin davon berührt, in dem Moment kann ich das auch mit Begeisterung sagen. und vorher natürlich nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, es gibt sehr viele gute, ja, gute, ordentliche Predigten, die nicht falsch sind theologisch, aber denen fehlt ein bisschen diese Frage, was ist das Besondere hier und warum rede ich überhaupt? Und ich denke manchmal, und vielleicht ist es auch gemein, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es in allen Disziplinen, ob das jetzt Predigen ist oder ob das Handwerk ist, ja, ob das ein Job als Führungskraft ist oder ob das ein Job als Kellner ist oder als Krankenschwester, keine Ahnung, dass du dich entscheiden kannst, ob du deinen Job mit einem höheren Ziel machst, mit einem kreativen Element, dass du denkst, ich will nicht nur meine Vorschrift erfüllen, sondern ich will es besonders gut machen und ich will den Leuten dienen. Ja, ich frage mich mal, was kann ich machen, damit meine Predigt ein Geschenk für die Leute ist? Was kann ich den Leuten heute schenken? Und es gibt Leute, die machen ihren normalen Dayjob nach diesem Motto, ne? Und handeln so, dass sie den Leuten ein Geschenk machen. Die betten die Leute nicht einfach nur um im Krankenhaus, sondern sie betten sie freundlich um und begegnen ihnen auch noch mit einem Lächeln. So, und ich habe manchmal den Eindruck, das ist ein bisschen so eine Entscheidungssache und zum anderen ist es eine Charaktersache, ob das einfach dein Job ist. Es gibt Leute, die können das halt nicht so gut. Die sind vielleicht manchmal in der Forschung besser aufgehoben als auf der Kanzel. Die können vielleicht die geilsten Forschungsergebnisse, die den Leuten, die auf die Kanzel treten, die Möglichkeit geben, vollmächtig zu predigen, weil sie da Einsicht herausfinden, aber die können es selber nicht so gut vermitteln.
Da muss ich sagen, Lukas, du sagst ja häufig, dass du so ein bisschen das Gegengewicht von mir seist. Kann schon sein, aber auch das bewegt
mich. Ich ergänze nur die Informationen, die du weglässt, ja. Simon.
Also das,
die du niederbügelst. Siehst du?
Boom. Alter, ich wollte jetzt gerade was sagen, wo das voll gut ist. Ich höre dir auch sehr gerne zu, wenn du so eine Rage kommst.
Rewind.
Offenbart.
Das ist halt, was wir halt hier sehen, ne? Also an dieser Bibelstelle sehen wir, dass das geht. Jetzt kann man natürlich sagen, er ist halt der Sohn Gottes, ja. Ich bin nicht der Sohn Gottes. Aber wir sehen ja, also ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wir sehen ja auch aus dem 20. Jahrhundert, Bill Hybels, der hat halt tausende Menschen haben sich unter dem bekehrt. Und jetzt kann man natürlich vieles daran kritisieren, auch historisch. Aber de facto hat der auch nicht kurz gepredigt und hat die Menschen halt erreicht. So, und was ich sagen will, er hat garantiert ganz schön viele Leute auch derbe angekotzt. Ja. Und ich glaube, weil er Leute auch ein bisschen angekotzt hat, hat er die Leute auch gerüttelt und geschüttelt, ja? Und irgendwann passiert was in Menschen drin. Und es ist nun mal so, da glaube ich auch wirklich fest dran, dass wenn der Mensch für sich Zeit hat, über Dinge nachzudenken, dann ist er sehr bereit, einzulenken. Ja?
Super, Simon, du bist ja voll der Rhymer. Ist vielleicht auch ein bisschen zu stereotyp, dass wir immer nur über Bill Hybels sprechen.
Hab ich Bill Hybels gesagt? Ich dachte, meinte Billy Graham. Sorry.
Ach, und ich dachte gerade, warum erwähnt er zum Beispiel nicht Billy Graham? Aber Billy Graham ist ja mindestens genauso umstritten wie du.
Ja, klar.
Von daher, es gibt noch viel mehr Leute, die noch viel mehr umstritten sind und die wir alle mal links liegen lassen. Es tut uns leid, ja, liebe extrem umstrittene Megachurch-Pastoren. Wir werden uns eines Tages auch über euch unterhalten.
Offenbart.
Es gibt erfolgreiche Prediger zu allen Zeiten und es gab auch vorher schon welche vor diesem Jahrhundert, ja, die begeistert gepredigt haben und Leute erreicht haben. Und es ist möglich und Jesus macht es an dieser Stelle. Mhm. Aber er ist halt so in seinem Element, dass irgendwann die Operator kommen, ja, von seinem Team und sagen, hey Pastor, es gibt nichts mehr zu essen. Spinnst du eigentlich so zu überziehen? Ja, die, sozusagen die Gottesdienstleiter kommen an und denken so, meine Fresse, hey, der achtet auch gar nichts. So, und dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. So. Boom. Guck mal, was für ein Prediger, ja?
Auf jeden Fall. Der geht an die Operator ran, die sagen, Junge.
Hoffentlich hat er nicht auf alles so geantwortet. Wie sollen wir in den Himmel kommen? Geht ihr in den Himmel.
Okay. Ja. Genau. Und dann, sie fragen dann jetzt, sollen wir hingehen und für 200 Silbergroschen den ganzen Scheiß einkaufen? Und das, jetzt muss man sagen, also man hat ja immer so heute gar nicht so richtig die Ahnung, wie viel 200 Silbergroschen sind. Ich wette, dass fast 70% der Hörer irgendwann mal diese Rechnung in ihrem Leben schon mal versucht haben zu machen und dann kommt da irgendwas mit Jahresgehältern raus und so, ist alles total spannend, das stimmt, aber man kann halt sagen, reicht nicht. Geht auch. Und ich würde bei dieser Rechnung bleiben. Ja, bei allen anderen setze ich mich immer in die Nesseln. wenn sie zahlen ist. Ja.
Also wenn man das jetzt mal sich vorstellt, dass die Story hier wahrscheinlich, wenn sie an eine Gemeinde gerichtet ist, ne, als Evangelium jetzt von den Leuten vorgelesen wird und nicht persönlich gelesen wird, so wie wir das jetzt machen, ne? Dann weiß an der Stelle noch keiner, weil es nicht diese schönen redaktionellen Überschriften gibt aus unseren heutigen Bibeln, wie viele Leute da sind. Ja, da steht bisher nur, man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen. Also man merkt, dass es eine Menge ist. Ja. Und jetzt deuteten diese 200 Silbergroschen das erste Mal an, dass es eine richtig große Menge ist. Weil für 200 Silbergroschen kannst du eine Menge Brot kaufen.
Ja. Ja. Man könnte es auch einfach, ich würde es mal ganz 1:1 sagen, die haben jetzt 200 Euro. Ja, und für 200 Euro...
Ja, ist, glaube ich, viel zu wenig. Das werden eher so um die 200.000 Euro sein. Ich glaube, das ist richtig, richtig viel hier.
Ja, jetzt, Lukas, jetzt können wir hier nicht rumspekulieren. Jetzt sitzt doch schon wieder der ein oder andere irgendwo in Deutschland und sagt,
ja, so doch.
Dann ist so und so viel Jahresgehalt da. Jetzt seid doch mal nicht so inkompetent. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren 2 Jahresgehälter oder so eine Scheiße. Also 200.000 Euro. Ne? Und jetzt ist die Aufgabe, kauft man für 200.000 Euro Biobrote. Ja, und das ist schwierig. Und dann sagt er so, na, wie viel habt ihr denn jetzt? Und dann sagt er, na, wir haben halt 5 Biobrote und 2-mal Thunfisch aus ökologischen, nachhaltigen Fischfang.
Das ist schön, dass du das so sagst, weil das natürlich stimmt. Das sind tatsächlich Biobrote und das ist auch ökologisch nachhaltige Fischfang.
Hühnchen, baby. Ja, von Peter selber.
Peters Fisch.
Offenbart.
Also die Jünger sind in charge, ja, und die denken sich, Alter, du Penner, ja, jetzt machst du das zu unserem Problem? Weißt du eigentlich, wie scheiß teuer das wäre? Und eigentlich ist es ja eine rhetorische Frage. Ja? Weil sie fragen ja, für 200 Silbergroschen Brot kaufen? Ja. Sie hätten auch sagen können, etwa für all diese Menschen hier? Nee, für 200 Silbergroschen? Überleg mal, wie viel wir im Jahr verdienen. Ja? So, und Jesus sagt, nee. Wer hat denn hier von Einkaufen gesprochen?
Ey, das ist schon richtig anstrengend.
So geil. Das ist so das Anarchisten-Ding wieder.
Das ist so echt dieser Jesus.
Ja, und alle nur so, oh, Jesus.
Ja.
Damn it. Back at it again with the blöde Sprüche.
Ja. Also, wenn man so sich das vorstellt, da hast du so eine Situation in der Gemeinde und dann gehst du so in dich und denkst, ja, wir haben da noch so schimmelige Butter im Kühlschrank und eine Milchkäse. Ja, das wird eng.
Ja, genau, wenn man den Kühlschrank aufmacht und diesen Flaum auf dem Pudding entdeckt.
Das ist doch so geil in Gemeinden, oder? Da ist immer Scheiße in dem Kühlschrank drin. Was ist denn das? Ist das so die Sätze in deutschen Kirchen, dass man irgendwie völlig kaputte Kühlschränke hat?
Na, inzwischen ist es ja so, viele Gemeinden haben ja sehr gute Regeln dafür aufgestellt. Ja, also bei uns darfst du eigentlich nichts mehr lassen. Das finde ich immer ein bisschen fies, weil dann musst du ja irgendwo hin damit. Ne? Aber es gibt immer noch Leute, die sich denken, ich kann diese Regel brechen. Und das wäre doch nett, ich glaube, das ist mein Stereotyp, ne? Ich glaube, es sind immer nette ältere Frauen, die denken, aber die Jugendlichen, die könnten doch den Joghurt noch essen. Und dann stellen die den halt in den Kühlschrank, wo kein Arsch reinguckt, außer das Kochteam. Ja? Und ab und zu mal jemand, der eine Ketchupflasche sucht. Und da steht dieser Joghurt für die lieben Jugendlichen.
Steht auch noch ein Zettel
die
drauf.
Die da aber nie reingucken.
Ja, steht da noch ein Zettel drauf? Genau,
für die Jugendlichen. Ja doch, bei uns in der Gemeinde ist es immer nett. Wir haben ja immer im Wechsel die Gottesdienstzeiten und wenn wir um 10 Uhr so einen klassischen Gottesdienst haben und abends mit der Band spielen, proben wir ab 15 Uhr und dann steht immer vom Morgengottesdienst für uns da so ein Pappkärtchen bei unserer kleinen Mini-Bühne da am Rand. Und da steht dann drauf, hier ihr Lieben, noch etwas Kaffee von heute Morgen. Und dann, das ist immer nett, ne? Ich finde das nett. Andererseits heißt es auch, wir müssen halt den Kaffee austrinken, weil der halt schon warm ist.
Der alte Kaffee.
Ist halt
auch gut. Ach nee, der alte Kaffee, nicht der kalte Kaffee.
Ja, aber immerhin, ja, er steht nicht im Kühlschrank.
Ja, stell dir richtig mit.
Ja, stell dir vor, er hätte den Kaffee auch im Kühlschrank stellen können, dann hätte er jetzt inzwischen schon eine ordentliche Wolle entwickelt.
Auf jeden Fall auf der Zunge. Okay. Oh, scheiße, Digga.
Also, die Jünger werden sich wahrscheinlich jetzt erstmal denken, what? Ja, wie viel Brote habt ihr? Was ist denn das für eine doofe Frage? Und sie gehen hin und sehen nach. Das heißt also, sie haben immer was dabei. Ja. Also, die Jünger, die haben sich gedacht, oh, wir fahren an eine einsame Stätte. Na, da wird es wohl wahrscheinlich keinen Shop geben. Also haben sie schon mal 5 Brote und 2 Fische eingesackt.
Wahrscheinlich sind die frisch. Peter hat die auf dem Weg dahin eingesackt, quasi.
Nochmal so kurz hier mit der Hand rausgefischt, wahrscheinlich. Ja, und es sind 12 Jünger und Jesus kommt also hin. Kann man gut teilen.
Ja, da wird man auch schon so satt. Ist dann so ein bisschen eher so ja. Brotscheibe mit Fischbelag, ja, Aufschnitt quasi, aber schon okay.
Ja, ich nehme ja an, sie hätten die Fische gebraten und das hätte einfach so ein schönes Barbecue gemacht. Mm. Der Fisch wird ja auch nicht, das ist ja nicht so eine Sardelle wahrscheinlich, ja. Das wird ja schon.
Ja, das ist ja schon, einfach sagen wir mal, das ist ein richtig schön ausgewachsener Hecht. Ja. 2,5 Meter lang. Das ist dein dicker
Aufschnitt. Jetzt kommen wir wieder in die historische Falle, ja. Hechte im See Genezareth. Also, liebe Leute, ja, wer sich da besser auskennt, bitte klärt uns auf.
Oder ist das Monster von Loch Ness?
Ich kenne mich schon mit deutschen Fischen kaum aus. Ich weiß halt, was mir schmeckt, gerade so. Aber okay, es sind ordentlich Fische, sie werden davon satt und so weiter und so fort. Wahrscheinlich sind sie einfach nicht auf die Idee gekommen, weil sie gedacht haben, das bisschen. Beziehungsweise eigentlich kommen sie überhaupt nicht auf die Idee, was von ihrem Zeug abzugeben, sondern sie denken sich einfach nur, die brauchen was zu essen, dann sollen sie sich doch was holen. Jesus macht es zu ihrer Sache.
Das kann man daraus jetzt erstmal ziehen. Es ist ja auf jeden Fall so, dass Jesus jetzt hier etwas macht, wo er, ist ihm ja klar, ja, die Nummer ist einfach erstmal auf irdischer Weise komplett zum Scheitern verurteilt, weder finanziell noch mit allem anderen, und da überrasche ich, glaube ich, niemanden, der das jetzt hört, er ist da zu retten. Das ist jetzt Jesus auch klar. Und was will er von den Typen? Er will, dass sie einfach mal ihm vertrauen und dass sie jetzt Teil von einer Sache werden, die einfach noch mal krasser ist und größer ist als sie selbst. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die haben doch jetzt Dämonen und so alles schon ausgetrieben, was soll denn da noch kommen? Dann ist doch schon der Himmel danach. Der Punkt ist, es sind so kleine Ereignisse, die quasi so unter 4 Augen passieren, unter 6 Augen passieren, unter 8 Augen passieren. Und was hier passiert ist, dass eine ganze Menschenmenge, das wissen wir natürlich noch nicht, das kriegen wir erst in der nächsten Folge raus, eine ganze Menschenmenge
weggebasht
wird mit einem heftigen Wunder. Und ich glaube...
Ja, kommen wir gleich, da müssen wir nochmal drüber diskutieren.
Ja, wissen wir ja noch nicht. Ne? Ich hätte auch ganz tolle irdische Erklärungen.
Ja, aber Bullshit, nicht, dass wir das nicht schon wissen, aber es ist noch nicht
dran. Ist noch nicht dran. Nee, weil ich will nur sagen, er will sie jetzt einbeziehen in eine so richtig fette Nummer, aber das heißt vor allem, dass sie erstmal ihrem Leiter voll vertrauen, auch wenn der völlig banane Anweisungen gibt.
Okay, so kann man es lassen.
Und das ist es für mich.
Ja, vielleicht kann man nochmal zurückblicken und sagen, also erstmal, Jesus sagt nicht, na, gehen halt alle ohne was zu essen ins Bett. Das kennt man ja, ja. Das soll ja Leute geben, die so eine Meinung haben, ja. Wenn das Kind rummuckt, dann muss es halt ohne Essen ins Bett. Hätte man ja auch machen können, die Nummer. Aber an dieser Stelle scheint es gar keine Option zu sein, zu fasten für eine Nacht. Und was wir letztes Mal schon angedeutet hatten, Jesus predigt zuerst, ja. Also das Hauptding ist erstmal das, was er zu sagen hat. Er sieht, dass die Leute irgendwie bemitleidenswert sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, sie jammerten ihn, da haben wir letzte Woche drüber diskutiert, was das heißt. Und er fühlt sich gerührt und das, was er tut, ist den Leuten erstmal den geistlichen Hunger zu stillen und ihnen zu ihnen zu sprechen, ja, das Wort Gottes zu sagen. Und dass sie dann Hunger haben, das ist da so ein Problem, das taucht dann irgendwann gegen Abend auf. Das ist aber nicht das Hauptding, ne? Das Hauptding ist, dass Jesus denen erstmal was erzählt, so von Gott. Und dann kommt noch der Hunger. Und das Problem muss jetzt mal schnell gelöst werden. Interessant, dass das in der Erzählung, in dem, wie das hier weitererzählt worden ist, wie es hier im Text steht und wie wir es heute immer erzählen als Speisungswunder, im Vordergrund steht. Ja? Aber das ist eigentlich die Kleinigkeit, die am Abend noch geregelt werden musste.
So wie man eigentlich am Ende, ne, kurz schnell betet. Wir sind in meine Versammlung, hier wird kurz schnell mal Wunder verbracht.
Genau. Und wie Jesus das Problem löst, darüber werden wir uns nächste Woche noch den Kopf zerbrechen.
Ja.
Bis dahin, lasst eure Bärte wachsen und bleibt
bärtig.